Vielen lieben Dank, Aaron. Vielen lieben Dank Ihnen allen für den netten Applaus. Vielen lieben Dank für diese erste Einführung. Ich bin persönlich sehr aufgewärmt, mir ist schon ganz warm und heiß. Und ich habe mich sehr gefreut über die Antworten. Vor allem über eine war ich sehr überrascht, nämlich wie viele Menschen schon Leserbriefe geschrieben haben. Das waren sehr wenige in meinen Augen. Das nur mal schon weg. Ich würde mir wünschen, dass es ganz viele Leserbriefe gibt und ich freue mich immer über jede Zuschrift. Also das nur schon mal vorweg. Wir reden gleich auf der Bühne zu dritt. Nur um das Konzept einmal noch zu erzählen, wir sind zu dritt hier, sprechen, machen eine kleine halbstündige Diskussion und danach, das ist das Konzept dieses Abends, wollen wir mit Ihnen allen ins Gespräch kommen. Also hören Sie eine halbe Stunde zu, halten Sie das durch, danach dürfen Sie auch zu Wort kommen, wir wünschen uns, dass wir mit Ihnen sprechen. Aber jetzt freue ich mich sehr, begrüßen zu können die beiden Gäste des heutigen Abends, nämlich Anne Rabe und Marco Martin. Bitte einmal laut klatschen. Anne Rabe ist Schriftstellerin, das gleich vorweg, da ist ein Buch und wir haben gesagt, niemand kommt raus, ohne dass das Buch am Ende mitgenommen wird. Und Marco Martin. Es
muss noch zwei gekauft werden.
Und Marco Martin ist auch Schriftsteller, schreibt an einem neuen Buch, das aber noch nicht erschienen ist, sondern erst im Herbst erscheinen wird. Es geht um jüdisches Leben in Deutschland nach dem 7. Oktober 2023 im Tropenverlag. Das nur ein kleiner Werbeblock vorab. Schön, dass ihr da seid. Hallo Anne, hallo Marco. Und ich möchte mit euch direkt rein ins Thema gehen mit der großen Frage, gibt es, das Publikum hat schon darauf reagiert, gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit, Anne?
Ja, auf jeden Fall und die ist auch gesetzlicher geschützt. Ich glaube schon, manchmal ist mir fast zu viel, was Leute so meinen und glauben, sagen zu können und zu dürfen und ich sehe die Meinungsfreiheit aber gefährdet von den autoritären Kräften, die im Moment an Zulauf gewinnen, besonders in Ostdeutschland, aber eigentlich auch in Gesamtdeutschland.
Gibt es Meinungsfreiheit in Deutschland, Marco?
Ja, natürlich, aber nach dem Ja muss kein Aber kommen, sondern Ergänzungen. Es ist natürlich immer so, dass um Meinungsfreiheit gerungen werden muss. Und die Frage, wo beginnt die Hetze und wo endet die Meinungsfreiheit, ist eine der Fragen. Und natürlich dann auch die Fragen, wo werden Meinungskorridore enger, wo sind die sogenannten Guten auch in Gefahr, Dinge zu verdrängen und nicht hören zu wollen. Und je mehr man sich trainiert, das in einer Zimmerlautstärke zu diskutieren und nicht zu blöken, umso besser.
Ich habe, um das gleich zu vertiefen, ein paar Zahlen mitgebracht. Keine Sorge, das sind die einzigen Zahlen, die ich heute Abend erwähnen werde, aber die haben es in sich. Und zwar gibt es eine jährliche Umfrage vom Allensbach-Institut, die besagt, dass es in den frühen 90ern, wurden die Leute immer jedes Jahr gefragt, finden Sie, man kann frei reden in diesem Land? Oder finden Sie, man muss besser aufpassen, was man sagt? Frühe 90er haben die Leute zu 80% gesagt, man kann frei reden. Und nur 15-16% haben gesagt, man sollte besser aufpassen. Letztes Jahr war das erste Jahr, in dem sich das komplett gedreht hat, in dem mehr Leute gesagt haben, man muss besser aufpassen, was man sagt, und weniger Leute gesagt haben, man kann frei reden. Wie erklärst du dir, Marco, diese Entwicklung?
Das weiß ich nicht. Also ich bin ja nicht Richard David Precht oder Harald Welzer oder Sarah Wagenknecht, die zu allem was zu sagen haben und Linien vorgeben. Als Schriftsteller bin ich auch kein Meinungsforscher, sondern kann jetzt nur aus meiner subjektiven Perspektive heraus was sagen, in der kleinen Hoffnung, dass es vielleicht doch etwas Allgemeineres mit anreißt. Es gibt ja das geradezu absurde Phänomen, und Anne hat es ja erwähnt, dass wie nie zuvor geklagt, geschrien, gekreint, gekrölt wird auf allen Social-Media-Kanälen. Und eines der größten Klagesätze ist diese Behauptung, es gibt keine Meinungsfreiheit, wir dürfen ja nicht. Ja? Und gleichzeitig wird geplappert und geblubbert bis zum Get-No. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass in elaborierten Diskursen, was jetzt so, ich würde sagen, die liberale oder linksliberale Mitte betrifft, auch die Tendenz ist, strukturelle Probleme, große Probleme mit der Immigration in so eine Art Placebo-Sprache zu verpacken. Also ich glaube, wir haben das Problem, auf der einen Seite ein rassistisches Hetzen, was noch nie so stark gewesen ist oder noch nie so vernehmbar, und auf der anderen Seite ein etwas schönredendes, es wird schon alles gut gehen, und da zu navigieren und nicht unbedingt in der Mitte, denn diese Sache, dass der goldene Mittelweg, das ist ja auch Irrsinn, es ist nicht immer in der Mitte. Da zu navigieren wäre die große Herausforderung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage beantwortet habe, wahrscheinlich nicht. Ne?
Ja, Anne, was sagst du dazu?
Ich würde da ergänzen, also es ist einerseits das, was du erwähnt hast, mit dem sozusagen, was man wahrnehmen kann auf allen Kanälen, dieser Rassismus und so weiter, was du ja gerade angesprochen hast. Es ist ja nicht nur das, also es ist ja nicht nur rassistisch, es ist frauenfeindlich, es ist queerfeindlich, es vergeht eigentlich kaum Tag, an dem mir nicht irgendwer eine Vergewaltigung an den Hals wünscht auf Twitter oder so. Na, also das ist ja sozusagen mehr. Ich würde sagen, was sich verändert hat, also es ist natürlich, man muss das feststellen, das haben die Leute so geantwortet, sie fühlen sich da eingeschränkt. Ich glaube, was wir häufig noch nicht so gut gelernt haben, ist, mit Widerspruch umzugehen. Also es reden natürlich viel mehr Menschen mit im Diskurs als 1990. 1990 haben viele migrantische Stimmen noch überhaupt nicht mitgesprochen. Queere Menschen haben noch nicht mitgesprochen, haben auch nicht widersprochen. Also es sagen ja auch viele in der Erinnerung immer so, ja, früher konnte ich mal dies und das sagen und den Scherz machen und da hat auch der sowieso mitgelacht. So, und den hat das gar nicht gestört. Doch, der hat es damals halt nur noch nicht gesagt. Und das ist was, was wir lernen müssen, dass Menschen nämlich zum Beispiel auch auf ihre Verletzungen, auf den Rassismus, den sie erfahren, auf die Frauenfeindlichkeit überhaupt, wie viel mehr Frauen natürlich mitsprechen, das merke ich immer ganz viel, dass es doch einigen wirklich schwer fällt, hinzunehmen, dass Frauen sprechen und oder vielleicht auch erfolgreich sind. Insofern, ich glaube, der Diskurs hat sich eigentlich erweitert. Eigentlich sprechen viel mehr Menschen mit, zum Glück. Aber es fällt uns schwerer oder es ist vielleicht ungewohnt, weil plötzlich Leute den Mund aufmachen, die ganz, ganz viele Jahre ganz viel ertragen haben und dazu nichts gesagt haben, was wir dann so abgehakt haben als, das stört den gar nicht, wenn ich den mit dem N-Wort betitel oder was weiß ich, ja. Also das ist, glaube ich, das erweckt manchmal den Eindruck, wenn da plötzlich ein Widerspruch kommt, ah, jetzt darf ich meine Meinung nicht mehr sagen. Den Verdacht habe ich manchmal.
Ja, das ist ja gemeinhin schon auch etwas, was ich auch oft höre, dass quasi Meinungsfreiheit mit Widerspruchsfreiheit gleichgesetzt wird, dass man meint, man möchte keinen Widerspruch ertragen. Aber angesichts auch dieser Zahlen, also 44% der Deutschen sagen, man soll lieber aufpassen, was man sagt. Ich weiß nicht, oder mein Gefühl, meine Frage an euch, glaubt ihr, dass 44% ketzerisch gefragt sozusagen die falsche Meinung haben und deswegen mit Widerspruch rechnen müssen?
Nee, aber ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, dass 44% aufpassen, was sie sagen. Also bei dem, was man mir so sagt. Also ist mein Eindruck ein anderer.
Ich glaube, das spielt auch eine große Rolle, in welchen Milieus man unterwegs ist. Was du jetzt erwähnt hast, das Frauenfeindliche, das Rassistische, anplaffen, das ist die eine Wirklichkeit. Und eine andere Wirklichkeit, nicht die zweite Wirklichkeit, sondern die dritte, vierte, sonst was. Wir leben ja in einer fragmentarisierten Gesellschaft und das ist auch eigentlich gut so. Ist natürlich dann auch, ich denke, an ein akademisches Milieu, wo dann bestimmte Fragen zum, sagen wir mal, Frauenfeindlichkeit und Homophobie in bestimmten Einwanderermilieus einfach nicht gestellt werden. Und Autoren, ich denke an Autoren wie Susanne Schröder, die das stellen, die haben dann kein gutes Standing mehr. Das bedeutet nicht, dass die emigrieren müssen, das bedeutet nicht, dass sie mit Publikationsverbot bedroht werden, aber da ist im akademischen Bereich, also der Meinungskorridor, sehr schmaler geworden. Und dagegen muss man natürlich Stellung beziehen, aber eben immer im Konkreten und nicht dann in diese falsche Allgemeinerung verfallen, zu sagen, ja und überhaupt. Sie kennen ja diese Beschwerdeführersätze, wenn die Leute sagen, ja und überhaupt und die da. Und nein, da muss man dann schon ganz konkret Ross und Reiter nennen, Milieus beschreiben, konkrete Beispiele benennen Und das, was du sagst, ist genauso Realität wie das, was ich angerissen habe. Und dieses Ambivalenzbewusstsein zu entwickeln, gehört eigentlich dazu, wo wir das alle lernen müssen. Ralf Dahndorf hat mal den schönen Satz gesagt, der Traum von der konfliktfreien Gesellschaft ist letztlich der Traum von der Diktatur. Und wenn immer gesagt wird, die Gesellschaft ist gespalten, und aber wann war es je anders? Man hat es ja oft in der alten Bundesrepublik, dass es so eine Art Nostalgie gibt und sagt, ja, also das hätte es doch damals nicht gegeben. Aber wenn man so ein bisschen in die Archive guckt und schaut, wie das in den 70er Jahren war, Stichwort Ostpolitik, Stichwort Deutscher Herbst, RAF, wie da die Gesellschaft zerrissen war, auch in die Familie, wo es dann ging, wer wählt SPD, FDP oder CDU, CSU, das war auch immer Hardcore. Und ich glaube, dass daran zu erinnern, bedeutet jetzt nicht, sich im Ohrensessel zu drehen und sagen, ist noch immer gut gegangen, sondern im Rückblick auf das, was passiert ist, die Dinge heute vielleicht versuchen, ein bisschen besser einzuordnen und vor allen Dingen auch sich nicht ins Boxhorn zu jagen zu lassen oder das selbst zu betreiben mit dieser Formel, so schlimm war es noch nie. Also für jede Generation ist das, was sie umgibt, immer die Mega-Herausforderung. Und wir sind eben jetzt mit neuen Herausforderungen konfrontiert und wir sind da, mit denen umzugehen und die Möglichkeiten, die wir haben in einer liberalen Demokratie, diese Möglichkeiten sind von der Art, dass wir von einem Großteil der Weltbevölkerung einfach um dieses große Privileg beneidet werden.
Genau, also es ist ja ein Privileg, gesellschaftliche Konflikte zu haben und sie miteinander austragen zu können. Das sehe ich auch ganz genauso. Also das empfinde ich als großes Privileg. Die Frage ist nur, denn so sind ja diese Diskussionen häufig, so wie du es auch gerade schon angedeutet hast, mit dieser Sehnsucht nach der Einigkeit oder die Sehnsucht. Und die Sehnsucht ist nicht nach einem Kompromiss, sondern eigentlich nach einer Homogenität der Meinung. So, ne? Und das ist was vielleicht, wo ich manchmal die Gefahr sehe, weil ich habe eher eine Sehnsucht nach Kompromissen, also in der verschiedene gesellschaftliche Gruppen oder auch widersprüchliche Meinungen ihren Raum finden, aber man zu einer gemeinsamen Basis kommt. Und die sehe ich manchmal flöten, eben gerade wenn es um die Angriffe auf die Persönlichkeiten geht, auf die körperliche Unversehrtheit. Und das ist ja etwas, was, das sehen wir jetzt seit ungefähr 2 Jahren noch mal massiv. Also 2023 ging das schon los. Diese massiven Übergriffe, vor allen Dingen von Rechtsextremen, immer wieder auf Demokraten, und zwar aller Art. Also ein Demokrat ist dann auch, oder was heißt Demokrat? Ja, tatsächlich aller Art, aber sozusagen alles, was links von ihnen ist. Und das ist dann im Zweifelsfall auch die CDU oder irgendein Gewerkschafter und so, ja. Oder irgendwelche Omas gegen rechts, die angegriffen werden. Und insofern, das finde ich, da haben wir einen Weg eingeschlagen, der ist schwierig gerade oder der ist gefährlich.
Unbedingt, und das wollte ich auch nochmal klarstellen, also Meinungsfreiheit, wer sich auf Meinungsfreiheit beruft und dabei aggressiv beleidigt und auch zu Gewalt teilweise auch aufruft, das kommt vor. Ist unbedingt, das will ich überhaupt nicht kleinreden, aber es gibt ja schon auch diese komische, ich war jetzt viel in Halle im Gerichtssaal, zum Beispiel bei Björn Höcke, der wegen der Verwendung einer SA-Parole verurteilt worden ist, der hat sich in seinem Plädoyer am Ende auch auf die Meinungsfreiheit berufen und hat gesagt, er sei als Oppositionspolitiker in der Meinungsfreiheit eingeschränkt und in Meinungsäußerungen eingeschränkt. Und das ist natürlich etwas, wo das Gericht ihm auch eine klare Grenze gesetzt hat. Er hat gesagt, das ist hier strafbar. So, und das ist das eine. Gleichzeitig gibt es ja schon etwas, und das wurde auch vorhin deutlich bei den Fragen, die Aaron gestellt hat, es gibt ja vielleicht auch Meinungen, die tatsächlich Meinungen sind, die aber dazu führen, wenn die Leute sich äußern mit diesen Meinungen, dass sie sich ausgegrenzt fühlen. Ein Beispiel ist vielleicht, einfach weil es auch hier gerade kam die Corona-Pandemie nochmal. Das ist etwas, was bis heute auch extrem nachwirkt. Ich weiß nicht, was für Erfahrungen ihr macht, aber mir begegnet das immer noch sehr häufig im Alltag. Und da begegnet mir sehr oft, dass Leute schon sagen, naja, ich wurde sehr schnell ausgegrenzt und dieses typische, ich wurde zu schnell in eine Ecke gedrängt, ich war sehr schnell in einer Richtung, mit der ich mich selber vielleicht gar nicht so identifizieren wollte, aber stand auf einmal so da. Und ich glaube, diese Menschen sind auch mit dabei bei diesen 44%, deshalb die Frage nochmal, müssen wir vielleicht wieder neu lernen? Du hast es ja schön gesagt, dieses Bedürfnis nach einem Konsens, nach einem, ja, nicht nach Kompromissen, sondern nach Konsens. Müssen wir lernen, andere Meinungen auch wieder stärker auszuhalten?
Naja, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel mit der Corona-Pandemie, weil natürlich gab es da, ja, kann man einerseits sagen, unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Dingen, aber es gab ja auch so ein bisschen die Idee davon, oder so habe ich die Politik damals immer verstanden, also die Idee zu versuchen, mit dieser Pandemie so umzugehen, dass möglichst wenig Menschen zu Schaden kommen. So, das war die Grundidee. Und da gab es eben doch auch jede Menge Menschen, die dann auch sich berufen sozusagen auf das individuelle Recht und so gesagt haben, ja, ich möchte aber sozusagen darüber selbst entscheiden, wie sehr ich mir schade, ohne zu bedenken, dass sie auch immer anderen mitschaden. Und das war, glaube ich, der größte Konflikt dieser Gesellschaft. Die Frage, was ist eigentlich Solidarität? Solidarität ist natürlich immer ganz konkret und daran sind wir da ganz viel gescheitert. Trotzdem war es vielleicht auch manchmal zu heftig oder zu hitzig, aber es ging eben auch um Leben und Tod. Und ganz viele Menschen hatten sehr viel Angst und ganz viele Menschen haben, das sieht man ja auch immer nicht, ne? Die haben dann vielleicht einen kranken Angehörigen oder ein krankes Kind zu Hause oder so. Gerade heute habe ich die Situation erlebt, auf dem CSD in Bautzen, dass eine Frau, also da war Vermummungsverbot und eine Frau wollte mitlaufen im CSD und hatte eine Corona-Maske auf und das war wirklich, man sah ihr an, dass von ihr keine Gefahr für die Allgemeinheit ausging. Trotzdem musste sie von der Demonstration weg und sie hat gesagt, ja, aber ich habe ein behindertes Kind zu Hause, ich will mich nicht anstecken. So, ne? Also das war so eine heftige Situation, wo ich dachte, ah, hier geht es wieder ganz schön rigoros und heftig zu und da fehlt so das Augenmaß. Und das war sicherlich manchmal in der Corona-Pandemie der Fall, dass das Augenmaß gefehlt hat und gleichzeitig sich aber auch viele Menschen rausgenommen haben, für sich selber mehr Rechte einzufordern oder sich zu nehmen, als gut ist oder als für die Allgemeinheit so richtig ist.
Ja, also dem kann ich mich anschließen. Augenmaß, ich würde das sogar noch ergänzen wollen durch Empathie, denn die fehlt hier in ganz Deutschland, nicht nur Ost und West. Es ist oftmals etwas sehr Mechanisches. Das findet man ja auch, wenn man sich die deutschen Spielfilme anschaut, im Unterschied zu französischen, englischen Komödien, wie fluide und kleidend und ironisch und selbstironisch das ist und wie hart das oftmals in deutschen Filmen zugeht. Man denkt, man hat Roboter, die miteinander dann ihr Familienleben bewerkstelligen. Und das strahlt natürlich dann auch ins dieser Mangel an Empathie und ich würde mal sagen, ironische Alltagseleganz strahlt natürlich dann auch ins Gesellschaftliche aus, in das Rigide. Das Beispiel hier, Sie tragen eine Maske, das ist verboten, dürfen Sie nicht. Und in der Corona-Zeit war es natürlich genauso, obwohl ich dann aber doch sagen muss, wenn man mal den Blick weitet auf die restlichen Länder, ist Deutschland relativ gut durchgekommen. Es gab nirgendwann so einen harten Lockdown wie in Frankreich oder in Spanien. Und es gab nicht eine desaströse Politik wie in China. Das hat man ja auch gehört, dass oft gesagt wird von den Leuten, die da auf die Straße gehen mit der Behauptung, es gäbe hier keine Demokratie. Das sind oftmals diejenigen, die fördern, also wir brauchen eigentlich viel klarere Ansagen, viel stärkere Führer. Schaut mal nach Russland, schaut mal nach China. Ja gut, China hat das vorgemacht, wie dort Pandemie bekämpft wird, nämlich Bekämpfung der Bevölkerung und dann diese radikale Öffnung, die Millionen Tote gefordert hat. Also von da an glaube ich, dass eine fehlerhafte Demokratie, ein Schritt vor, zwei Schritte zurück, einer nach rechts, einer nach links, das Übliche mit diesem humanen Rhythmus immer noch besser zurechtkommen als perfekte Diktaturen, wo irgendwelche Führer vorgeben, wie es zu laufen hat. Und dass es natürlich nicht perfekt ist, das sollten wir in unseren Wortmeldungen immer mit einpreisen. Das ist ja natürlich ist es nicht perfekt. Und man muss natürlich dann, wenn man Kritik hat, dann auch nicht immer gleich die Systemfrage stellen. nach dem Motto, also so schlimm und hier bei uns und das geht in den Bach runter und so weiter, wo ich sage, also wenn ihr konkrete Sorgen habt, und man sagt es auch immer an die eigene Adresse, dann auch konkret bleiben. Es macht auch übrigens viel mehr Spaß, als ins so Nebulöse abzudriften.
Ich fand gerade so interessant, dass wir jetzt nochmal so über Corona gesprochen haben. Ich habe das nur in einem Satz gesagt, aber ich glaube, es ist tatsächlich etwas, was sehr präsent noch ist. Auch jetzt in diesen Wochen begegnet mir das sehr häufig in den Wahlkampfwochen. Und gerade auch, ich kam heute Vormittag in Bad Schandau, da gibt es immer noch so Sticker, die darauf hinweisen. Damals ist ja schon noch deutlich geworden, dass es viel Widerstand gab, gerade zum Beispiel hier in Sachsen. Und wenn man sich diese Zahlen anschaut zur Meinungsfreiheit, sieht man auch, dass in Sachsen, aber in ganz Ostdeutschland eigentlich, das Gefühl, dass man heutzutage besser aufpassen sollte, was man sagt, noch weiter verbreitet ist als in Westdeutschland. Das wird auch instrumentalisiert von Politikern natürlich, dieses Gefühl. Aber wie erklärt ihr euch das denn als ja, du, Anne, die ja auch aufgewachsen ist, in Wismar bist du, glaube ich, geboren, und du hier auch Sachse sogar. Also wie erklärt ihr euch das?
Naja, es gibt da in den letzten Jahren so einen Versuch, vor allen Dingen von rechts kommt der, die jetzige Bundesrepublik, das war in der Corona-Zeit noch mal stärker, aber das gab es davor auch schon und das wird auch fortgesetzt, als Diktatur zu brandmarken. So. Es gibt da auch die Erzählung, ja, wir Ostdeutschen, wir sind da sensibler für, dann wenn etwas kippt in die Diktatur. Ich würde das mal so ein bisschen anzweifeln, aber es gibt da eine Erzählung, die sich verfestigt hat, die vor allen Dingen sich gegen den Westen richtet. Und das ist natürlich, wenn man sagt, okay, wir leben in einer Diktatur, dann ist natürlich eine eingeschränkte Meinungsfreiheit ein wichtiger Bestandteil dieser, sie nennen es manchmal Demokratur und so weiter. Ja? Das ist eine Erzählung, die sehr fruchtet, auch immer mehr fruchtet, wo auch manchmal so absurde Dinge passieren, wie dass so jemand wie Björn Höcke in einer Demonstration sagt, noch dafür bin ich 1989 nicht auf die Straße gegangen, und ich denke mir so, wo bist du dann auf der Straße gewesen, 89? Und man scheucht ihn dann nicht von der, Bühne, so, wo ich denke, ey, wirklich, ich verstehe das, dass man sich als Ostdeutscher nicht immer alles von Wessis erzählen lassen muss, aber dann doch bitte auch nicht von den Wessis, die Nazis sind. Also sobald die, so ein bisschen ist das echt auch manchmal zum Verzweifeln. Aber es hat sich ein Narrativ festgesetzt, dass zum Beispiel dann auch immer zurückgreift, auf zu sagen, ja, das ist wieder wie zu SED-Zeiten, wie zu DDR-Zeiten. Das wird gar nicht konkret belegt. Das könnte nämlich oft gar nicht belegt werden, weil ungefähr alles ist anders als zu DDR-Zeiten. Aber das ist natürlich, ich glaube schon, dass dieses verstärkte Gefühl von einer eingeschränkten Meinungsfreiheit fest verbunden ist mit diesem, ja, Demokratur-Begriff. Das bedingt einander.
Ja, ich würde es fast noch ein bisschen schärfer sagen aus meiner Erfahrung. Ich glaube, das ist der nachgeholte Widerstand der damaligen Duckmäuse. Mhm. Ich habe damals in der DDR den Kriegsdienst total verweigert. Vorsichtig gesagt, ich glaube, wir waren da nicht allzu viele, die das getan haben. Waren weder in den Pionier noch in der FDJ und durfte deshalb die Schule nach der 10. Klasse verlassen und habe mich da durchaus allein auf weiter Flur gefühlt, auch im sogenannten solidarischen Nachbarschaftsbereich. Das war keine Feindschaft, aber es war dieses, naja, kannst du nicht machen und musst halt mit den Wölfen heulen und naja, der kleine Mann kann eh nicht. Okay, dann hatte nach 89 der kleine Mann solche Chancen bekommen. Wobei der Gerechtigkeit halber muss man ja auch sagen, es war ja nicht der kleine Mann in Gänze, der diese Freiheit sich zu dem demonstriert hat. Es waren zu Hochphasen etwa 2 Millionen Menschen auf der Straße. Das bedeutet, 16 Millionen haben hinter den Gardinen gestanden. Das kann man denen nicht zum Vorwurf machen. Aber man sollte es erwähnen, damit sich nicht danach irgendwelche heroische Legenden ausbreiten. Das heißt, der kleine Mann hat dann diese Möglichkeiten bekommen und behält sein Bild bei. Wir können ja nichts sagen. Und die da oben, wie gesagt, ich kenne es aus meiner Kindheit. Und ich muss es ehrlich sagen, und das klingt jetzt nicht sehr kompromissbereit, ich finde es zum Kotzen. Gerade deshalb, weil ich mich ja erinnere an die Zeit, bin ja sozusagen ein alter weißer Mann, und mich erinnere an die Zeit vorher. Und interessanterweise waren diejenigen, die unter großem Risiko damals in der DDR versucht haben, etwas zu verändern aus der kirchlichen Bewegung, aus der Umweltbewegung. Das sind heute diejenigen, die heute wiederum in der Zivilgesellschaft aktiv sind, sich wirklich einbringen in Vereinen, in Organisationen, in Initiativen. Und es sind eben nicht diejenigen, die dann grölen, es ist ja wie früher. Ich glaube, dieses Gerede von, es ist ja wie früher, ist das Privileg derer, die auch früher bereits den Mund nicht mal zum Flüstern aufgekriegt haben.
Das ist ja auch... Ich würde dir da total zustimmen, das ist ja auch sehr bequem. Und das sind auch Sachen, die können wir auch belegen. Die Zivilgesellschaft in Ostdeutschland, die ist weniger stark ausgeprägt als in Westdeutschland. Also sprich Mitgliedschaften in Vereinen, in Parteien. Man hat das gesehen, dass die meist zum Beispiel besonders auch unter AfD-Wählern die Mitgliedschaft in Vereinen noch mal geringer sind. Also das sind noch mal die weniger Engagierten. Das ist etwas, ich halte das auch für einen der größten Fehler sozusagen der Nachwendezeit, auch verpasst von den großen Parteien, dass man gedacht hat, das kommt von alleine. Diese Strukturen bilden sich irgendwie und hat dabei verkannt, das hat auch was mit einem mangelnden Interesse wiederum am Osten zu tun aus dem Westen, weil man hat verkannt, wie die Gesellschaft vorher organisiert war, sozusagen, dass alles staatlich organisiert war und dass das dann eben nicht so einfach von alleine neu entsteht, dass daraus aus einer Skepsis entstanden ist und so weiter. Also es gibt viele, viele Gründe, aber das hat man wirklich, wirklich verpasst. Und diejenigen, die das sofort verstanden haben, waren zum Beispiel Rechtsextreme, die gezielt in die Räume gegangen sind, die gezielt, das kann man bis heute auf YouTube, die Filme aus den 90er Jahren über Rechtsextreme in Ostdeutschland, wo natürlich westdeutsche Kader hingegangen sind und wenn niemand anderes in der Stadt sich gemeldet hat, den Jugendclub neu einzurichten oder zu leiten, dann haben die es halt gemacht. Und das sind so Strukturen, die man da hat laufen lassen und wo man natürlich nicht hingeguckt hat, dass so eine Demokratie, und das ist nicht sozusagen, weil der Ostdeutsche zu blöd ist oder so, ja, sondern dass es dafür Strukturen braucht, das zu lernen. Wie kommen wir zu Kompromissen? Wie kommen wir, und sei das nur dabei zu sagen, ja, kaufen wir jetzt als Sportverein einen Basketballkorb oder ein Fußballtor? Wir haben nur Vereinsgeld. Wie einigen wir uns hier unter all diese Dinge oder auch zu gestalten selbst in diesen Städten? Und das hat man wirklich vernachlässigt. Und jetzt nehme ich es auch aber gleichzeitig wirklich vielen übel, dass sie nicht sagen, das brauchen wir eigentlich und wir müssen da jetzt hinterher sein. Und inzwischen wird die entstandene Zivilgesellschaft wieder ganz massiv angegriffen, vor allen Dingen von der AfD mithilfe des Gemeinnützigkeitsgesetzes, wie man versucht, ganz viele Vereine abzuwürgen, weil sie sich politisch engagiert haben. Und das hat wiederum auch die Ampel verpasst, bis jetzt das Gesetz so zu ändern, dass das nicht möglich ist. Also das sind so Strukturen am Laufen, wo natürlich eine Gesellschaft einerseits schwierigere Bedingungen hatte, man hat sie damit allein gelassen und dann hat sie sich aber auch darin richtig gut eingerichtet, weil es so schön einfach ist, nach oben zu schimpfen oder gen Westen.
Wer das ja auch macht, und ich merke, ich komme in so eine Position, dass ich so ein bisschen die Gegenposition zu euch manchmal vielleicht einnehmen muss, wer das ja auch sehr gerne macht, in eine andere Richtung zu schimpfen, ist der Ministerpräsident dieses Bundeslandes, Michael Kretschmer. Naja, du pustest schon durch. Ich glaube, was da hinter dieser Strategie ja verbirgt, ist, dass die Meinung von vielen Menschen hier, gefühlt zumindest, zu wenig Widerhall findet in einem bundesweiten Diskurs. Und deshalb gibt es nicht nur in Sachsen, das passiert auch in Thüringen und auch in anderen ostdeutschen Bundesländern, entwickeln sich die Ministerpräsidenten immer mehr zu einem wütenden Sprachrohr, wenn man so möchte, dieser Meinung, dieser Haltung. Ist das so zum Durchatmen, wie es gerade passiert ist? So? Ist es wirklich so schlimm, frage ich mich schon manchmal, oder ist es nicht eigentlich etwas, was, um auch mal nach vorne zu schauen, etwas, was ein bisschen wieder uns rausführen könnte aus dieser Misere, dass immer mehr Leute das Gefühl haben, sie können nicht mehr sagen, was sie denken, weil eben die Meinung, die sie haben, zu wenig vorkommt möglicherweise im Diskurs. Das ist etwas, was mir jedenfalls oft gespiegelt wird.
Naja, für Michael Kretschmer ist ja immer alles großartig und alles, was nicht großartig ist, liegt an Berlin. So, das ist eigentlich eine ähnliche Haltung wie die, die ich gerade vorher schon beschrieben habe.
Na klar, ja.
So, insofern, ich bin da ein bisschen befangen. Ist allgemein bekannt, was ich bei Michael Kretschmer lese, denke, oder ansonsten kann man es nachlesen. Ich glaube, die Frage ist, sind es Überzeugungen? Und ich habe allzu oft das Gefühl, dass es bei Michael Kretschmer keine eigenen Überzeugungen sind, sondern dass es Meinungen sind, die er vorträgt, um wiederum andere, wo er hofft, dass andere, die ihm eigentlich schon weggelaufen sind, sich wieder von ihm überzeugen lassen. Und das finde ich gefährlich. Denn er geht da ja auch nicht in die Auseinandersetzung oder ist für Argumente empfänglich, sondern erinnert mich eben tatsächlich häufig an genau das, was Marco auch gerade beschrieben hat, an dieses mit dem Fuß aufstampfen und denken, nein, die da oben sind aber schuld, die anderen sind aber schuld.
Was wäre denn besser dann vielleicht, weil, also ich meine, es ist ja, so interpretiere ich das eben oft, es ist ja vielleicht der Versuch, zu sagen, wir holen die Leute rein in den Diskurs wieder auch. Also wir wollen ja vielleicht auch diese Meinung, die nun mal da ist und die hier auch teilweise sehr, 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 sehr abweichend sind, um denen auch irgendwie Widerhall zu geben.
Ja, also ich glaube, Pampern und Bauchmiezeln ist paternalistische Verachtung und ist kein Hineinnehmen in den Diskurs. Ich hatte vor 2 Monaten eine öffentliche Diskussion mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, dem man in seiner etwas knarzigen Art natürlich nicht vorwerfen kann, er wäre irgendwie bürgerfern. Also das ist schon der mit den Leuten ins Gespräch kommt und zwar in Augenhöhe. Aber dann sagte er, und ich finde ihn auch sehr sympathisch, auch in seiner klaren Position gegenüber der AfD, und dann sagte er allerdings was mich jetzt fast vom Stuhl kippen ließ. Er sagte, also was Putins Angriffskrieg betrifft und die Gefährlichkeit dessen, wenn er durchkommt, das sehe ich natürlich genauso wie Sie, sagte er an meine Adresse. Er sagt, aber wenn ich da mit den Leuten bei mir zu Hause rede, bei der Feuerwehr oder der Freiwilligen Feuerwehr, naja, die wollen Frieden und da muss ich doch. Und dann dachte ich, was war das denn jetzt? Also seine Privatmeinung ist diejenige, die auch jetzt nicht nur eine Meinung ist, sondern der Fakt, wenn Putin durchkommt, drohen neue Kriege. Fakt. Wenn er dann mit den Leuten spricht, hört er sich deren Meinung an, wir wollen doch Frieden, völlig losgelöst von jeglichen realen Tatsachen. Und er nickt dann und sagt, ja, also lass uns doch ein Bier zischen. Also so geht es natürlich nicht. Und auch nochmal vielleicht zurück zur Meinung. Als Hannah Arendt nach Nachkriegsdeutschland zurückgekehrt ist für einen Besuch nach also in die Westzonen, schrieb sie als Resultat ihrer Beobachtungen 1950, sie schrieb, die Nachkriegsdeutschen halten Meinungen für Tatsachen und Tatsachen für Meinungen, und diese Konfusion halten sie dann für Demokratie. Und genau das betrifft auch weite Teile Deutschlands mit einer großen, sozusagen, mit einem großen Anteil Ostdeutschlands. Das ist natürlich so. Und viele Politiker trauen sich nicht und deshalb sollten es auch nicht nur Intellektuelle tun, sondern aus der Gesellschaft heraus. Es ist eine versehrte Gesellschaft. Es ist eine Gesellschaft, in der zwischen 1932 und 1990 keine freien Wahlen haben stattfinden können. Es ist eine Gesellschaft, die 1933 die Juden, die Antifaschisten entweder vertrieben oder ermordet hat, die ab 1945 einen Braindrain sondersgleichen erlebt hat, Millionen, die aus der damaligen sowjetischen Besatzungszone bzw. der DDR weggegangen sind, was sich ja zum Teil noch sogar nach Mauerfall fortsetzte. Das heißt, ein großer Verlust von vielen Menschen, die fehlen. Und das muss man sich doch wirklich mal vor Augen führen. Und jede von uns hat diese Beispiele doch parat. Und es ist ja auch dann kein Wunder, dass die Leute, die engagiert sind in den neuen Bundesländern, sich oft so Mutterseelen allein fühlen. Das hat doch Ursachen. Und nicht an die Genese der Ursachen zu gehen, sondern nur nur auf das Jetzige, den heutigen Tag zu starren, als würden wir nicht alle auf den Schultern oder im Schatten von gestern und vorgestern da sein. Das hat so etwas von Ausweichen, was ich für desaströs halte. Also die Selbsterkenntnis, an die um die kommt man nicht herum, auch wenn es dann nicht sehr lustig ist.
Worauf ich jetzt auch nicht drum rumkomme, ist das Podium so ein bisschen zu unterbrechen. Ich habe immer die charmante Aufgabe, dann einzugreifen und einfach zu sagen, so jetzt erstmal kurz Schluss.